New Energy from Hamburg. Perspektiven, Projekte und Persönlichkeiten. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zur 30. Folge des Podcasts New Energy from Hamburg vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Ich bin Astrid Dose und leite die Öffentlichkeitsarbeit. Unser Netzwerk vertritt 280 Firmen aktuell im Bereich der erneuerbaren Energien und des Wasserstoffs in Norddeutschland. Heute begrüßen wir als Gast bei unserem Podcast Professor Dr. Mojib Latif. Er ist Seniorprofessor der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und außerdem am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung ebenfalls in Kiel tätig. Des Weiteren ist er seit 2017 Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome's und seit Januar 2022 ebenfalls Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Latif.
Ja, hallo.
Zum Einstieg oder zum Warmwerden, was heute eigentlich nicht notwendig ist bei den Temperaturen, drei kurze Fragen. Wodurch wurde Ihr Forschungsinteresse am Klimawandel geweckt? Gab es ein Initiationserlebnis?
Nein, das war ein Zufall. Ich habe ja schon Geowissenschaften studiert, Meteorologie, Ozeanographie, und da liegt es dann ein bisschen nahe, dass man in die Klimaforschung geht, aber dass ich da wirklich gelandet bin, ist dann doch Zufall, weil es hätte auch ein anderes Fach aus diesem Gebiet sein können.
Okay. Sie sind ja nun in Kiel tätig, aber auch in Hamburg, wohnen auch in Hamburg. Wie nehmen Sie die Hamburger Energiewende wahr? Passiert da genug oder würden Sie sich mehr wünschen?
Also ich würde mir schon mehr wünschen. Es geht bestimmt auch mehr, aber es ist natürlich in einem Stadtstaat schwieriger als zum Beispiel in Schleswig-Holstein, in einem Flächenland.
Okay. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten an die deutsche Politik, welcher wäre das?
Ja, wichtig wäre für mich, dass man sich mal die umweltschädlichen Subventionen ansieht und diese, soweit es geht, kürzt oder vielleicht auch ganz abschafft, weil dann haben eben nachhaltige Produkte wie zum Beispiel der erneuerbaren Energien viel bessere Marktchancen.
Klare Prämisse. Wir gehen nochmal an den Anfang zurück. Ich erwähnte das bereits, Sie sind einer der prominentesten Klimaforscher in Deutschland, also den breiten Massen sozusagen auch bekannt. Sie treten häufig auf in Talkshows und so weiter. Sie sind ja schon eine ganze Weile dabei, wie ich gelesen habe. Vielleicht mögen Sie so ein paar Höhepunkte oder Glanzlichter Ihrer Karriere mal kurz skizzieren, damit wir auch wissen, mit wem wir das heute zu tun haben.
Naja, ich habe studiert, um Wissenschaft zu machen, und das habe ich bis zum heutigen Tage weiterhin getan, weil das ist das, was mir wirklich Spaß bringt. Alles andere, was jetzt mit Klimawandel zu tun hat, ist ja doch irgendwo etwas, was ja in gewisser Weise bedrückend ist. Man muss die Menschen immer wieder darauf hinweisen, dass sie ein Problem haben, die Wirtschaft und auch die Politik, und trotzdem passiert so wenig. Und insofern wünschte ich mir, dass ich all diese Geschichten gar nicht machen müsste außerhalb der Wissenschaft und dass ich mich voll und ganz auf die Wissenschaft konzentrieren könnte.
Und was waren so die, wie soll man sagen, wesentlichsten oder vielleicht auch überraschendsten Erkenntnisse in der Forschung für Sie, was Sie selber als Projekte bearbeitet haben?
Naja, ich habe meine Doktorarbeit im Bereich des Klimaphänomens El Niño gemacht und habe da vielleicht so ganz kleine Durchbrüche auch erzielt, dass es heute zum Beispiel auch vorhersagbar ist, einige Monate im Voraus. Habe dafür auch Preise bekommen. Aber im Prinzip ist Wissenschaft, wenn man nun nicht gerade Albert Einstein heißt, doch ein gradueller Prozess. Ja, inkrementelle Fortschritte, so ist es bei mir auch. Und insofern gibt es dann immer nicht so dieses eine Glanzlicht, sondern es sind viele, viele Dinge, die man macht, die man publiziert in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und die dann letzten Endes eine wissenschaftliche Karriere ausmachen.
Das stimmt. Es ist ja vielleicht auch ein bisschen mit Teamarbeit verbunden. Wir haben ja hier in Hamburg das Exzellenzcluster für Klimaforschung. Ich glaube, die bewerben sich jetzt zum vierten Mal um die Verlängerung. Also es ist ja auch ein sehr prominenter Ort für dieses Forschungsgebiet. Gibt es da auch Berührungspunkte, gemeinsame Projekte, Ansätze?
Nein, ich kenne natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus dem Exzellenzcluster und wir arbeiten auch zusammen, jetzt zwar nicht im Rahmen des Exzellenzclusters, aber wir haben Projekte, gemeinsame Projekte im Rahmen von Programmen des Forschungsministeriums oder im Rahmen der Europäischen Union. Und ich meine, das Exzellenzcluster ist natürlich von Haus aus gebunden an eine Universität. Und da ich aus einer anderen Universität komme, sind jetzt die direkten Verbindungen natürlich eher gering.
Vielleicht zurück in die Gegenwart. Deutschland erlebt in diesem Jahr im Sommer recht viele Unwetter, Überschwemmungen. Gerade in Süddeutschland war es recht extrem im Mai, Juni. Es wird dann ja immer relativ schnell gesagt, das ist jetzt der, weiß ich nicht, nasseste Juni seit so und so vielen Jahren oder der heißeste. Wie sehen Sie das? Sind das einfach normale Schwankungen oder ist die Wahrnehmung vieler Leute richtig, dass das schon extremer ist als im Normalfall und vielleicht tatsächlich auch am Klimawandel liegen könnte?
Ja, man muss immer viele Jahre betrachten, um tatsächlich den Einfluss des Klimawandels sehen zu können. Also wenn ich mir jetzt überlege, in diesem Jahr, ja, wir hatten diese Hochwasser und die Häufung dieser Hochwasser, das ist schon ein Indiz dafür, dass tatsächlich die globale Erwärmung ja auch eine Rolle spielt. Aber wir hatten jetzt auch sehr, sehr kalte Temperaturen, ja. Und insofern darf man nicht den Fehler machen, einzelne Ereignisse jetzt auf den Klimawandel zurückzuführen, sondern man muss da schon sehen, dass der Klimawandel eine ja allmähliche Entwicklung ist und man muss schon unterscheiden das kurzfristige Wetter von dem langfristigen Klimageschehen.
Ja, vollkommen richtig. Das ist manchmal dann auch der Schnelllebigkeit der Medien natürlich geschuldet, dass eine entsprechende Berichterstattung passiert. Wir haben ja schon ein bisschen über die Politik mit dem Eingangsstatement gesprochen. Es gibt ja nun einige, wie soll ich sagen, politische Organe oder auch Konferenzen, die sehr regelmäßig stattfinden, ne? Die Klimakonferenz immer im Herbst. Ist das Ihrer Meinung nach mehr so ein mediales Großereignis oder passiert da wirklich was? Wie könnte sich die Politik vielleicht auch, wie soll man das sagen, weniger glanzvoll, aber sinnvoller einbringen?
Ja, bisher sind ja die Klimakonferenzen nicht zielführend. Das muss man sagen. Wir haben jetzt seit über einem Vierteljahrhundert jedes Jahr eine Weltklimakonferenz und trotzdem steigen die weltweiten Emissionen immer noch an. Und dann muss man sich mal überlegen, ob man sich vielleicht ja auch mal ein zusätzliches Format überlegt. Denn es ist zwar wichtig, dass es diese Klimakonferenzen gibt, weil auf der einen Seite, weil der öffentliche Fokus immer wieder auf das Thema Klima gelenkt wird, zum anderen auch, weil die ja, kleinen Länder dann irgendwie auch Beachtung finden, eine Stimme haben, weil jedes Abschlussdokument muss einstimmig sein, alle Länder müssen zustimmen. Und das Ganze hat sich auch so ein bisschen zu einer Messe entwickelt, wo neue Technologien vorgestellt werden. Das ist gut, aber wie gesagt, sie sind nicht zielführend. Und deswegen denke ich, müssten sich einige wenige Länder zusammensetzen, die den Löwenanteil der Emissionen machen und die sollten zusehen, dass sie erstmal ihre Emissionen senken. Also wenn man sich alleine China anguckt, China hat einen Anteil von über 30% an den weltweiten Emissionen, dann kommen die USA mit ungefähr 14%. Haben wir zwei Länder, die schon fast die Hälfte des weltweiten Ausstoßes machen. Und leider ist nur der weltweite Ausstoß relevant. Ist völlig egal, wo das CO2 rauskommt. Das ist immer weltweit wirksam. Und wenn man sich die G20 anguckt, die machen 80% der weltweiten Emissionen. Und deswegen glaube ich, wenn kleinere Formate vielleicht zielführender.
Könnte das innerhalb der EU passieren? Also, weil in der EU gibt es ja nun auch den Green Deal und relativ viel Austausch zu Erneuerbaren. Das erleben wir ja in unserer Arbeit auch. Könnte man da was andocken? Wie würden Sie das sehen?
Ja, ich glaube, die EU alleine wird es nicht schaffen. Ich plädiere ja schon lange für eine Allianz der Willigen. Der Bundeskanzler hat es Klimaclub genannt. Also EU im Bunde mit den USA, wenn es denn keinen Machtwechsel in den USA gibt, im Bunde mit einigen anderen Ländern. Ich glaube, das würde schon Sinn machen. Und dann sollte man vielleicht das Format der EU auch als Beispiel nehmen, weil die EU ist ja extrem erfolgreich gewesen. Und das sieht man alleine daran, auch wenn da immer rumgemäkelt wird, dass immer mehr Länder in die EU wollen. Ja, und insofern wäre, glaube ich, so ein Wirtschaftsraum, der nach Nachhaltigkeitskriterien funktioniert, schon wünschenswert. Und wenn der auch ökonomisch floriert, dann glaube ich, wollen da immer mehr Leute rein in diesen Club und dann könnte man vielleicht was in Bewegung setzen.
Absolut. Haben Sie selber, wie soll man sagen, Sie bringen sich ja vermutlich auch ein bisschen politisch ein, haben Kontakt zu Politikern. Wie läuft das? Mögen Sie das ein bisschen erzählen?
Naja, ich kann den Politikern nichts beibringen. Die wissen alles. Das ist ja irgendwo das Drama. Ja. Und insofern, ja, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, es liegt einfach daran, vielleicht in kurzen Wahlperioden, dass immer irgendeine Wahl da gerade ist, die gewonnen werden muss oder nicht verloren werden soll. Und natürlich ist so eine Energiewende ein dickes Brett, das man bohren muss. Und die Menschen haben Angst, dass sie irgendwie Wohlstand verlieren. Und insofern, glaube ich, müssen solche entscheidenden Dinge wie die Energiewende auch ein Stück weit im Konsens entschieden werden. Weil im Moment ist es so, wenn eine Partei das eine sagt, dann sagt die andere Partei gleich das andere. Selbst innerhalb der Ampelregierung gibt es da unterschiedliche Meinungen. Und dann haben wir noch die Opposition, die auch noch was ganz anderes will. Und so kommen wir einfach nicht voran. Wir blockieren uns gegenseitig. Und das geht zulasten letzten Endes unserer Kinder und unserer Enkel.
Absolut. Das würde ein bisschen dafür sprechen. Zum Beispiel in Dänemark gibt es ja so einen Konsens über die Parteien hinweg, also Infrastrukturprojekte und so weiter, eben nicht an Legislaturperioden zu knüpfen. Das fände ich persönlich ja auch sehr sinnvoll. Ist natürlich auch eine andere politische Kultur, aber das fand ich eine ganz interessante Beobachtung, weil wir ja auch viel mit Dänemark zu tun haben. 2019 entstand ja Fridays for Future, wie wir alle wissen, ja, Grassroots-Bewegung, wie auch immer, also jedenfalls eine flächendeckende Bewegung, die nochmal auf den Klimawandel aufmerksam machen wollte. Wie beurteilen Sie das im Rückblick? War das ein super Aufrüttler, um das nochmal mehr Leuten bewusst zu machen? Haben Sie damals mit den Aktivisten auch Kontakt gehabt? Wie war das?
Ja, also das war sicherlich ein Weckruf in gewisser Weise. Das Problem war nur, dass dann Corona kam und dann war das Thema wieder verschwunden und die Bewegung, wie die ganze Klimabewegung, hat sich letztendlich davon nicht erholt. Dann kam der schreckliche Krieg Russlands gegen die Ukraine, der ja immer noch anhält. Ja, und das Thema Klima spielt überhaupt keine Rolle mehr, auch in den Medien so gut wie keine Rolle mehr. Und das ist eigentlich in der Vergangenheit immer so gewesen, dass die aktuellen Themen die politische Agenda dominiert haben, auch die Medien dominiert haben und dass die langfristigen Themen wie Klimawandel, Artsterben und so weiter dann immer hinten runterfallen. Ja, und das heißt aber nicht, dass die Klimaerwärmung zum Beispiel nicht weitergeht. Natürlich geht sie weiter. Wir hatten ja gerade die Meldung, gestern kam sie, glaube ich, dass der Juni, der heißeste Juli aller Zeiten gewesen ist, auch wenn es bei uns in Deutschland gar nicht so warm gewesen ist, ganz im Gegenteil, war sogar eher kühl, aber trotzdem, man muss ja den ganzen Globus irgendwie im Blick behalten. Und ja, das ist das Dilemma, in dem wir stecken, dass wir Menschen kurzfristig denken, dass wir Menschen im Hier und Jetzt leben und die Zukunft vergessen, weil wir sie nicht spüren können.
Da ist auf jeden Fall viel dran. Das merken wir in unserer Arbeit ja auch. Ich war gestern in einer Schule zu Gast, da wurde auch die Energiewende diskutiert und da haben einige Schüler gesagt, dass ihnen das einfach zu negativ sei. Also wenn dann immer gesagt wird, Gott und die Klimakrise und alles ganz schrecklich, wäre das vielleicht ein Ansatz, das Thema ein bisschen positiver anzugehen und vielleicht eher zu sagen, was man alles schon erreicht hat und wie interessant es auch ist, sich in dem Bereich zu bewegen und zu arbeiten. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, die Menschen eher zu holen, auch so psychologisch betrachtet?
Ja, ich denke schon, wir müssen weg von dieser Verzichtsdebatte hin zu einer Debatte, was wir alles gewinnen können. Ja, wir müssen positive Zukunftsbilder entwickeln, das reicht aber nicht, weil ich habe im Interview mit der Zeit mal gesagt, wir Menschen tun nichts, weil wir gute Menschen sind. Ja, und was ich damit gemeint habe, ist, dass wir irgendwie einen Gewinn spüren müssen. Das kann ein finanzieller Gewinn sein, das kann irgendwie ein Gewinn an Bequemlichkeit sein, vielleicht auch ein bisschen Entschleunigung. Aber die Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie wirklich profitieren von Klimaschutz oder vom Umweltschutz insgesamt. Und das müssen wir irgendwie versuchen zu erreichen. Aber im Moment ist es eben so, wir haben es ja gerade auch besprochen mit Politik, mit den Medien und so weiter. Es ist alles negativ, alles negativ, alles wird skandalisiert und das schreckt die Leute natürlich ab. Aber eins ist eben auch wichtig, wir dürfen nie vergessen, dass es ein globales Problem ist. Ich meine, wir können Natürlich, wichtige Dinge voranbringen, haben wir ja auch schon getan in der Vergangenheit mit den erneuerbaren Energien. Hätte Deutschland nicht angefangen, würden die erneuerbaren Energien nicht weltweit boomen. Ja? Also insofern kann so ein kleines Land wie Deutschland schon einen globalen Einfluss haben, aber es bleibt ein globales Problem. Und ich habe vorhin gesagt, es gibt viele Länder, die enorm viele Treibhausgase ausstoßen und die müssen wir vor allen Dingen kriegen, ja, um das Klima zu schützen.
Sie haben ja China erwähnt vorhin mit den, ich glaube, 30% der Emissionen. Haben Sie selber Kontakte dorthin? Versuchen Sie das? Also wie läuft das ab?
Nein, also kenne ja meine chinesischen Kollegen und die sagen ja das Gleiche, was ich sage. Die haben ja auch Modelle und die bringen ja auch keine anderen Resultate. Ne? Das ist aber eine Frage dann der Exekutive letzten Endes, wie die darauf reagieren. Und die sagen eben, wir sind nicht verantwortlich, zumindest nicht in erster Linie, für das, was wir jetzt inzwischen an Klimawandel haben. Das waren andere Länder, das waren vor allen Dingen die Industrieländer und deswegen müssen die erstmal vorangehen. Ja, ist natürlich ein bisschen bescheuert, wenn ich das so sagen darf. Ne? Also wenn der eine mit dem Finger auf den anderen zeigt und am Ende gehen wir alle unter. Ne? Weil letzten Endes sitzen wir buchstäblich alle im selben Boot.
Absolut, ja. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, wir haben jetzt viel über Klimakrise und so weiter gesprochen. Was machen Sie denn persönlich? Also das frage ich immer mal ganz gerne, ob die Leute, ich weiß nicht, viel Fahrrad fahren oder haben Sie selber so für sich eine kleine Agenda, was Sie tun?
Ja, ich tue natürlich das, was ich jetzt selbst tun kann. Also wenn man danach fragt, was kann man tun, ich komme gleich dazu, was ich selber tue, das hängt ja immer von der persönlichen Lebenssituation ab. Also man kann die Dinge nicht über einen Kamm scheren. Ja? Hängt ja davon ab, ob man in der Stadt wohnt, ob man guten öffentlichen Nahverkehr hat oder nicht, ob man in ländlichen Regionen wohnt. Ja, da muss man wahrscheinlich mit dem Auto fahren. Hier in Hamburg brauche ich es nicht. Ja, ich habe ein Auto, aber ich benutze es hier nicht, benutze öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad oder geht zu Fuß, je nachdem, und versucht so gut es geht, Energie zu sparen, keine Lebensmittel wegzuwerfen, weil das ist auch so ein Ding. Ne? Das hat doch nichts mit Wohlstand zu tun, dass wir so viele Lebensmittel wegwerfen, die mit großem Ressourceneinsatz, Energieeinsatz und so weiter hergestellt werden. Ja, also wenn ich es richtig weiß, werden in Deutschland fast 30% der Lebensmittel weggeworfen, die produziert werden.
Ja, das ist absolut eine Schande. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielleicht als allerletzte Frage, was würden Sie sich denn von Netzwerken wie unserem wünschen, wie wir noch, ich weiß nicht, die Öffentlichkeit besser informieren können oder was würden Sie uns mitgeben als Rat oder Tipp?
Ja, zeigen Sie, was Sie haben. Ne? Also, ich persönlich jedenfalls freue mich, wenn ich ein Windrad sehe und wenn es sich bewegt. Ja, ich ärgere mich, wenn ich ein Windrad sehe, es ist Wind und es bewegt sich nicht. Ja, da ist da noch einiges im Argen und ich wünschte mir tatsächlich, dass die Menschen erkennen und vielleicht können sie da ein bisschen mithelfen, wie wichtig eigentlich saubere Energie ist. Und dass sie letzten Endes die billigste Art der Energieproduktion ist. Ne? Sie ist billiger als alles andere, was die Umwelt schädigt. Aber da kommen wir wieder zu den Subventionen. Ja, es müssten einfach die Subventionen für die umweltschädlichen Produkte, für die umweltschädlichen Energien abgebaut werden.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir werden weiter zeigen, was wir haben und auch noch mehr. Das verspreche ich an dieser Stelle und bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch und für die Erkenntnisse und Ratschläge und den Einblick in das Forscherleben und wünsche Ihnen natürlich alles Gute. Vielen Dank.
Danke gleichfalls.
Das war die aktuelle Folge von New Energy vom Hamburg. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir mit den Menschen hinter der Energiewende sprechen. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen sowie unsere Social Media Kanäle in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.